Halleluja. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist schön, hier in Albershausen zu sein. Ja, ihr macht das prima. Unglaublich, wie die Gemeinde sich umgestellt hat in diesem Jahr 2020. Livestream, digitale Anmeldung, also alles wunderbar. Ich bin begeistert. Die Gemeinde nimmt die Herausforderungen an, die wir in diesen Tagen haben. Und das ist großartig. Wir haben eine Zukunft, weil Jesus die Zukunft ist, weil er mit uns geht. Und wie ihr auch, liebes Lobpreisteam, gesungen habt, wie kraftvoll der Name Jesus ist. Wie kraftvoll der Name Jesus ist. Ich möchte nachher auch in der Predigt darüber ein Zeugnis weitergeben. Ich bin dankbar, dass ich Gott dienen darf in diesen letzten Jahren und Jahrzehnten. Seit 1994 hat mich die Gemeinde zum Pastor berufen in Büderhausen. Und ich bin dankbar, dass uns Gott durchgeholfen hat als Familie mit 4 Kindern. Wir waren gerade junge Familie, ein Kind, nachdem wir große Probleme hatten, überhaupt ein Kind zu bekommen, hat Gott eingegriffen und hat uns den ersten Sohn geschenkt. Und dann kam der zweite Sohn, dann kam der dritte Sohn und dann hatten wir die Hoffnung auf einen vierten Sohn und dann war es auf ein Mädchen und dann war es der vierte Sohn. Ja, so, 4 Jungs, das ist unsere Familie. Ganz kurz, vielen Dank, dass ihr einfach mit dabei seid, auch im Livestream. Es ist toll. Auch wir haben auf Livestream umgestellt und es ist schön. Natürlich, die Präsenzgottesdienste, die sind unersetzbar. Wir haben das auch in Büderhausen erlebt, nachdem wir 8 Wochen geschlossen hatten aufgrund der Verordnung. Und am ersten Sonntag, nachdem wir wieder zusammengekommen sind, die Leute sind fast, und sie durften ja nicht, fast aufeinander geklebt. Natürlich schon so mit Abstand, aber man hat die Gemeinschaft aufgesaugt. Man braucht sich. Das ist wirklich Gemeinde. Wir möchten heute ein spannendes Thema anschauen, und zwar Menschen in Not zu Jesus bringen. Das ist die Spezialität der Gemeinde und die Spezialität unseres Herrn. Menschen in Not. Heute modern sagt man ja, die Outcasts, die Ausgestoßenen, die eigentlich keine große Beachtung finden. Und die hat sich Jesus gekümmert. Die genau hat er angezogen. Und da lesen wir eine schöne Geschichte aus Markus 2, 1 bis 11. Markus 2, 1 bis 11. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung durch, die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich möchte noch einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du derselbe bist. Ich danke dir, dass du auch heute durch dein Wort zu uns reden möchtest. Herr, dass wir Glauben gewinnen, dass wir deine Absichten für uns, für unser Leben, für unsere Gemeinde auch hier immer deutlicher und klarer erkennen. Herr, dass du uns Mut machst, dass du uns Glauben schenkst. Herr, dass du uns bereit machst für die Dinge, die du durch uns tun möchtest, auch in diesen Tagen, auch in dem, was vor uns liegt. Danke, dass dein Werk vorangeht. Es ist nicht Menschenwerk, sondern es ist Gottes Werk, auch in diesen Tagen. Amen. Ja, Kapernaum, eine wunderschöne Stadt. Ich war einmal dort, am nordwestlichen Ufer vom See Genezareth. Vielleicht war der eine oder andere schon auch in dieser schönen Stadt. Und wo immer Jesus hinkam, waren Menschen. Alle haben sich gedrängt. Jeder wollte Jesus sehen. Sein Ruf ist ihm vorausgeeilt. Warum war das so? In Matthäus 7, Vers 29 lesen wir, er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hatte. Ganz anders als die Schriftgelehrten. Er lehrte einer, der Vollmacht hatte. Autorität, könnte man sagen. Und so war es auch. Jesus war in der Stadt und alle sind dorthin gerannt. Aber weiter sagt uns die Bibel, Jesus hatte dort auch so seine Unterkunft. Dort kamen ja auch die Jünger her, Andreas und Petrus. Und er hatte sich dort so auch eingemietet, möchte ich mal sagen. Das war so sein Platz. Er ist weg von Nazareth und hat oft eigentlich in Kapernaum gelebt. Und es war wie ein Magnet. Wenn Jesus da war, sind die Menschen gekommen. Seine Worte, seine Taten haben die Menschen angezogen. Und die Menschen waren nicht verwöhnt von den geistlichen Leitern, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern. Denn sie hatten immer eigentlich den Menschen das Gefühl gegeben, ihr seid viel zu schlecht. Es war nicht das Evangelium der Gnade, des Helfens. Sie waren ignorant. Wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Was hat der Priester gemacht? Geguckt und schnell weitergelaufen, als dieser Mann halbtot am Boden lag. Was hat der Tempeldiener gemacht? Geguckt und schnell weitergelaufen. Aber Jesus war nicht ignorant. Er war auch nicht arrogant, sondern er hatte Akzeptanz für die Menschen. Er hat sie genommen. Das war sein Markenzeichen. Und das hat sich rumgesprochen. Und so war er dort in Kapernaum. Und alle wollten ihn sehen. Denn jeder war wieder gespannt, was wird Jesus tun? Die besten Plätze waren schnell, wie sagt man, ausverkauft. Eine attraktive Veranstaltung, auch wie hier heute Morgen, ist schnell ausverkauft. Kostet ja nichts. Das Opfer geben wir gerne, Frank. Ja, es kostet ja nichts. Aber man muss sich anmelden. Und manchmal steht man auch auf der Warteliste. Damals gab es das nicht. Alle, die irgendwie konnten, sind dort hingerannt. Schnell, Jesus ist im Haus. Außer vier Männer. Außer diese vier Männer. Ich weiß nicht, wo sie den Gelähmten dann hergeholt haben. Vielleicht sind sie in die andere Richtung gerannt. Aber sie haben einen Entschluss gefasst. Das ist die Chance. Die Bibel berichtet uns nicht Näheres über diese vier Männer. Was ein Vater, was ein Bruder, was ein Schwager, was ein Freund. Die Leute bleiben anonym. Manchmal haben wir Namen und manchmal auch nicht. Aber hier bleiben sie anonym. Und diese Männer machen sich auf. Und sie rennen nicht dahin, um die besten Plätze zu bekommen, sondern sie haben ja eine Aufgabe. Sie haben gespürt, das ist die Chance für unseren Gelähmten. Also wer irgendwie schon mal einen Arm vielleicht im Gips oder einen Fuß im Gips hatte, der kann sich das vorstellen. Wer aber komplett gelähmt ist, sei jetzt mal dankbar für das, was du alles bewegen kannst. Ich habe einen ganz, ganz großartigen Handwerker bei uns in Blüderhausen und seine Frau ist schon viele Jahre im Rollstuhl, MS. Man kann sich das nicht vorstellen. Meine Mutter ist jetzt 81, wir haben sie bei uns im Haus, ist Pflegefall, hat viel geleistet in dem Leben und hat große Probleme, überhaupt noch alleine so richtig laufen zu können. Ganze Wirbelsäule, alles ist in Mitleidenschaft gezogen. Wir müssen sie stützen und alles mit begleiten. Ein Gelähmter, der in dieser Stadt war. Alle gucken, dass sie schnell zu Jesus kommen. Und hier diese vier Männer machen eine Ausnahme. Sie gehen zu dem Gelähmten. Sie spüren, das ist die Chance für unseren Freund, wer auch immer er im Zusammenhang mit diesen vier Männern ist. Jesus in der Stadt, Jesus in der Gemeinde, Jesus in unserem Haus. Stellen wir uns das mal vor, wenn Jesus da ist, wenn seine Gegenwart da ist, dann ist etwas da, was wir alle brauchen. Das brauchen wir in unseren Kirchen, das brauchen wir in unserem Leben, dass Menschen spüren, da erlebe ich was von Jesus. Und so machen sie sich auf und gucken, dass sie diesen Gelähmten finden. Wir sehen auch hier einen schönen Gedanken. Diese vier Männer bilden ein Team. Denn so einen Gelähmten alleine zu tragen, vielleicht 10 Meter, aber dann ist vielleicht noch was Schlimmeres passiert. Es ist nicht einer, es sind nicht zwei, es sind nicht drei, es sind nicht vier. Es sind vier. Vier Männer. Wir wissen ja alle, Rettungsdienst, DRK, damals in der Antike gab es noch nicht. Das waren beherzte Leute, Vorbilder vielleicht für die Diakonie in unseren Tagen. Und sie haben jeder an einer Seite auf der Matte getragen. Es brauchte vier. Ein wunderbares Bild. Wir müssen immer wieder Teams bilden. Menschen, die sich zusammentun, um der Not der Menschen zu begegnen. Es kann nicht einer, es können manchmal nicht zwei, es können manchmal nicht drei, sondern es braucht manchmal vier Leute. Ein herrliches Bild für den Auftrag der Gemeinde Jesu, damals und auch heute. Was kannst du manchmal wirklich alleine tun? Nicht viel. Euer langjähriger Pastor Adolf Zinser und auch mein Vater waren ein Team im Reich Gottes. Jeder hatte seine Aufgaben, aber sie haben zum Beispiel gemeinsam einen Hilfsdienst, das Hilfswerk Samariterdienst, geleitet über viele Jahre, gemeinsam. Adolf hat hier viel gemacht im Lüderhausen, die ganze Halle zur Verfügung gestellt. Diese Riesenscheune, die Laster sind rein und raus gefahren nach Osteuropa. Mein Vater war vor Ort in der Ukraine, Polen und überall. Und über Jahre wurde ein herrlicher Hilfsdienst für die Menschen, für die Christen in Osteuropa mit Waren, mit überlebenswichtigen Waren und Kleidern auf den Weg gebracht. Ein Team, die gemeinsam sich um die Not der Menschen angenommen haben. Und das sind wunderbare Vorbilder, die uns bis heute inspirieren. Der Samariterdienst macht weiter. Jetzt nicht nur in Osteuropa, inzwischen in Afrika, weil auch dort große Not ist. So, wir dürfen diese Arbeit weiter unterstützen. Das haben unsere geistlichen Pioniere auf den Weg gebracht. Und so dürfen wir sehen, Gemeinden wurden gegründet, weil diese Hilfsgüter gekommen sind. Teams, die sich bilden, Netzwerke des Glaubens. Man spricht ja heute viel von Netzwerken. Hast du ein gutes Netzwerk in deiner Gemeinde? Läuft es mit dem WLAN? Ja? Und so ist es auch geistlich. Haben wir ein gutes Netzwerk? Haben wir die Verbindung zueinander und zum Herrn? Dann kommen die Dinge auf den Weg. Ich staune immer wieder, wenn man das so liest und hört, wie die Menschen auch in ihrer Unterschiedlichkeit zusammengearbeitet haben. Und das ist das Spannende auch in der Gemeinde. Da gibt es die ganz, cholerischen Menschen, die willensstark sind. Und dann gibt es diese sanftmütigen und leise Menschen. Und die zusammenzukriegen und zusammenzuhalten, das ist spannend, aber auch wichtig. Wir brauchen sie, die Teams. Und wir wissen nicht, wie die Charaktere dieser vier Männer waren. Ich denke, da war einer richtig, der hat den Ton angegeben. So müssen wir laufen. Der andere hat die Muckis gehabt, ja. Der dritte hat, sag mal, das Gefühl gehabt für die Menschen. Und dann haben sie zusammengearbeitet und sind gelaufen da, wo Jesus war. Egal, was es kostet. Egal, wir wollen heute, und das ist auch die Vision der Gemeinde, wir wollen diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu bis heute. Wir wollen die Menschen in Not zu Jesus bringen. Dafür stehen wir. Und so haben sie gemeinsam diesen sich nicht nur darüber lamentiert und überlegt, sondern es war ein göttlicher Moment. Wer hat schon diese göttlichen Momente erlebt? Man spürt plötzlich, da sind Leute zusammen, da kommen Menschen in der Gemeinde, da bildet sich ein neues Ältestenteam, da bildet sich ein neuer Hauskreis, da bildet sich ein Gebetskreis. Da sind unterschiedlich begabte Menschen, die plötzlich von Gott gebraucht werden. Und das sind göttliche Momente, die wir nicht verpassen dürfen, sondern die wir annehmen sollten. Und so sind sie nicht nur bei der Vision geblieben, sondern haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Oft haben Menschen tolle Visionen niedergeschrieben. Wir wollen, dass das und das passiert. Aber keiner hat es in die Hand genommen. Keiner hat die Ärmel hochgekrempelt und es gemacht. Und es ist einfach liegen geblieben. Es ist, man sagt heute, ein Papiertiger. Man hat Bücher und Ordner und irgendwelche Dateien gefüllt, ohne dass es mit Herzblut voranging. Aber diese vier Männer arbeiteten zusammen und sie haben gemeinsam gesagt, jetzt ist die Chance. Und das Dritte, es hat ein Opfer gekostet, so einen Gelähmten zu tragen. Ich weiß nicht, wie schwer der war. Es hat ein Opfer gekostet. Und jetzt lauf mal durch eine Stadt. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, hey, was machen die eigentlich? Der Spott ist ja auch oft nicht weit. Was machen die denn, bitteschön? Die machen sich doch lächerlich. Und dann kommen sie an in diesem Haus. Und die Bibel sagt uns, schalt mal diesen Martinshorn ein und alle machen den Weg frei. Nichts ist passiert. Gab es ja damals nicht. Hat irgendeiner Platz gemacht? Keiner. Jeder wollte Jesus sehen. Und diese vier Männer standen da. Und spätestens jetzt hätten viele gesagt, war wohl heute nicht unser Tag. Ja? Erleben wir auch oft in der Gemeinde. Hat wohl nicht so sein. War vielleicht doch nicht der Plan Gottes heute, dass wir da rumrennen wie die Verrückten. Und diesen, ja, so ist es in der Realität. Haben sie umgedreht? Nein. Hat irgendjemand jetzt Erbarmen gezeigt? Hey, Mensch, dieser Lahme, also der muss eigentlich zu Jesus. Aber wie ist es oft, die Menschen, du, ich bin froh, dass ich hier stehe, an der Schlange, wo auch immer. Ich mache keinen Platz, weil ich will doch auch da vorne sein. Dann ist man geistlich plötzlich zum Egoisten geworden. Nein, diese Männer haben nicht aufgegeben. Das war ein tolles Team. Ich bin begeistert. Sie haben, ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Dort gab es ja diese Flachdächer. Ich sagte, du, warum nicht da hoch? Und haben sie nochmal angepackt und diesen Lahmen da hochgehievt. Das war bestimmt nicht einfach. Also, ich habe das noch nie gemacht. Bin auch kein DRK-Sanitäter. Aber stellt euch mal vor, die packen da an und wahrscheinlich haben sie bestimmt einige böse Blicke geerntet. Jetzt hört es mal langsam auf. Könnt ihr euch mal irgendwann merken, dass heute es nicht euer Tag ist? Sie haben mit aller Kraft diesen Gelähmten da hochgehievt. Und dann war er oben. Aber dann geht es weiter. Und jetzt wird es fast schon illegal. Hey, das ist Dachbeschädigung. Die decken das Dach ab. Das geht ja gar nicht. Vielleicht gab es dort noch nicht so viele Rechtsanwälte wie heute. Ja. Ihr seid ja der Polizisten. Jetzt hört's auf. Also ihr lieben Männer, ihr könnt noch nicht das Dach abdecken. Und es heißt in einer anderen Übersetzung, ist man oben abgedeckt und dann auch das ganze Lehm und so, die haben richtig abgedeckt. Und ich denke mal da unten langsam, die Leute, wo da drin waren, da war Jesus, hat gelehrt, die Bibel sagt, er hat das Wort ausgeteilt. Und plötzlich fliegt da so Dreck runter und alles Mögliche passiert. Also das war nicht so, sagen wir, alles in der Komfortzone des Lebens. Das war überhaupt nicht Komfortzone. Da ist richtig was abgegangen. Also der Gottesdienst ist eigentlich gestört worden. Das geht auch nicht. Das kann man doch nicht machen. Polizei, hätte da vielleicht schon einer wieder gerufen. Nee, es war nicht Komfortzone. Und dann, am Ende war das Loch groß genug, da ist schon viel runtergebröselt. Ich weiß nicht, aber gut, wir wissen ja, Jesus hatte die Ruhe. Und das ist ein großes Vorbild. Jesus hat nicht eingegriffen, sagt schon mal Stopp und bitte, hey, wir brauchen einen Versammlungsleiter, der das jetzt mal wieder in Ordnung bringt. Holt die Männer darunter. Nee. Und ich denke, die Augen sind immer größer geworden. Immer größer, immer größer. Und plötzlich, ich weiß nicht, wie sich der Gelähmte gefühlt hat, wird er da von diesen vier Männern, von diesem wunderbaren Team, wird er runtergelassen. Und dann heißt hier im Wort Gottes, bis er direkt vor Jesus war. Ich finde das genial. Bis er direkt vor Jesus war. Und dann war ihr Job beendet. Denn wir wissen, sie mussten ihn nicht wieder hochholen. Dann ist was passiert. Und das ist der göttliche Moment, wo Jesus eingreift. Wir alle haben das erlebt. Wenn Menschen direkt bei Jesus sind, diese Begegnung mit dem Herrn haben, verändert sich etwas. Sie werden zu neuen Menschen. Jesus vergibt. Jesus heilt. Jesus verändert. Jesus schenkt neues Leben. Und das ist etwas Wunderbares. Ich durfte es immer wieder erleben in diesen letzten Jahrzehnten. Wir haben für einen Mann, seine Frau kam über 14 Jahre zu uns in die Gemeinde. Wir waren sehr schwierige Typen. Wir haben 14 Jahre gebetet für diesen Mann, dass Gott ihn anrührt, dass Gott ihn zu einem neuen Menschen macht. 14 Jahre. Und dann eines Tages vor 4 Jahren kam er tatsächlich. Es war Dezember. Und plötzlich höre ich, wie der Mann da hinten betet. Ich sage mir, das gibt's doch nicht. Er hatte einen sächsischen Akzent, das hört man dann. Ich sage, was macht der bei uns im Gottesdienst? Er hat sich bekehrt. Er ist zu Jesus gekommen. Er hat sich taufen lassen. Und in seinem Auto liegt viel christliches Material, Traktate. Aber ganz oben, A4, in einer schönen Prospekthülle, ist sein Taufbild. Mit dem fährt er überall hin. Alle Menschen, wo ihn fragen, die sagen, da habe ich mich taufen lassen. Blüderhäuser, Backersee. Und das ist das, was durch meine Bekehrung jetzt nochmal in der Taufe zum Ausdruck gekommen ist. Er sagt das jedem. Und er sagt allen Leuten, wenn sie wissen, ja, was machst du denn überhaupt? Er sagt, Leute, ich bin in der Gemeinde, wo Leute 14 Jahre für mich gebetet haben. Ich war ein gottloser Wicht. Ich habe diese Menschen gehasst in der Gemeinde, da wo meine Frau hinging. Und die haben trotzdem für mich gebetet. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt in der Gemeinde bin und das erleben darf. Amen. Menschen mit Not zu Jesus bringen. Und wenn dann die Veränderung passiert, das ist das Größte. Ich wünsche mir, dass wir das noch viel mehr erleben, liebe Gemeinde. Dass wir erleben, wie Gott transformiert, wie Gott verändert. Es kostet Mühe, es kostet Arbeit. Es ist nicht immer ein Spaziergang, Land einzunehmen. Was hat Gott, der Engel Gottes, zu Josua gesagt im Alten Testament? Hey, das machst du mit links. Jetzt das Land einzunehmen. Nachdem Mose es nicht geschafft hat, 40 Jahre, dann überlegst du auch dir. Der hat es nicht geschafft, der Gott hochberufene Mose. Und jetzt ich. Er hatte großen Respekt. Aber der Engel Gottes sagt zu ihm, hab Mut, sei stark. Land einzunehmen für Jesus braucht Mut. Es braucht Glaubensmut. Und ich möchte uns ermutigen, bildet immer wieder solche Teams. Ihr habt solche Teams hier. Da sind diese Verbindungen, da sind diese Berufungen, da sind Menschen, durch die Gott Großes wirken möchte. Wir müssen immer wieder unsere Augen frei kriegen für das, was Gott tut. Warum sollen wir eigentlich Menschen in Not zu Jesus bringen? Ich habe es vorhin eingangs gesagt. Jesus selbst hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist die Spezialaufgabe. Wir haben seit 1995 eine Partnerschaft mit der ukrainischen Gemeinde in Mariupol. Das ist 3 Stunden unterhalb von Slawiansk. Ich glaube, Jürgen war schon einige Mal in Slawiansk in der Gemeinde. Und dort, diese Gemeinde und der Pastor Gennady Monchenko, als er jung zum Glauben kam, Pastor wurde, hat er gesagt, ich möchte meine Generation und die Menschen, die alle studiert haben, für Jesus reichen. Er hat eine Zeitschrift für Intellektuelle rausgebracht, christliche Zeitschrift. Und dann hat Gott die Pläne umgelenkt. Er hat gesagt, Gott hat mich zu den Ärmsten der Armen geschickt, zu den Kranken, zu den Alkoholikern, zu den Drogenabhängigen und dann am Ende zu den Straßenkindern. Es ist ein Riesenwerk entstanden. Heute hat er in einem Dorf außerhalb von Mariupol 19 Häuser, die Gott ihm geschenkt hat, weil Gott diesen Dienst bestätigt hat, diese Berufung bestätigt hat, den Menschen in Not mit Jesus begegnen. Wir können nicht alles tun. Wir können nicht den Menschen die Sünden vergeben. Wir können sie nicht heilen, aber wir können sie in die Gegenwart des Herrn bringen, so wie diese vier Männer. Da kann Jesus dann das tun. Und das ist herrlich, das ist wunderbar. Und ich weiß, viele von uns überlegen sich immer wieder, Herr, was ist mein Platz? Heute philosophiert man und denkt nach in Europa, wie können die Kirchen wieder attraktiver werden, nachdem Hunderttausende auch in Deutschland jährlich der Kirche, der Großkirche, Amtskirche den Rücken kehren. Viele, viele überlegen, was können wir tun, Kirche attraktiver zu machen? Wie können Menschen erreicht werden? Aber ein geistlicher Leiter unserer Tage hat gesagt, wenn Gottes Gegenwart in Kirchen und Gemeinden und im Leben der Gläubigen fehlt, wird Kirche nicht attraktiver. Das ist das Wichtigste. So wie wir heute Morgen gesungen haben im Lobpreis, die Gegenwart Gottes, wenn der Name Jesu groß gemacht wird. Und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch heute Morgen Appetit machen, immer wieder. Da, wo auch hier diese Leute, ja, sie mussten sich einen Weg bahnen. Keiner hat den Weg frei gemacht. Aber sie haben sich nicht abhalten lassen. Sie sind durchgebrochen. Und es ist manchmal eine Anstrengung, durchzubrechen in verschiedenen Situationen. Ihr alle wisst das. Das ist nicht einfach. Dran zu bleiben, als Team nicht aufzugeben, sich nicht in endlosen Diskussionen, die ja absolut möglich gewesen sind, spätestens dann, wo alles zu war. Jetzt wird diskutiert, was machen wir, wie machen wir das? Aber es war ein Fokus da und ich denke, das ist so wichtig, genau wenn wir an so schwierigen Stellen stehen, an so Hindernissen. Ich glaube, diese Männer hatten vor Augen nicht irgendwo, jetzt geben wir auf, sondern sie hatten vor ihrem inneren Augen Jesus. Sie wussten, wir müssen diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Egal wie. Und das möchte ich euch heute Morgen zurufen. Egal in welcher Situation du stehst, persönlich, privat, als Gemeinde, in deinem Dienst. Lass dich gebrauchen. Lass dich berühren. Bring diese Menschen und die Situationen vor Jesus, gib nicht auf. Und so denke ich, wenn wir auf Menschen schauen, sind wir manchmal komplett entmutigt. Wenn ich, du, da keiner macht Platz. Keiner sieht das. Keiner hat Barmherzigkeit. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Gemeinde, gebt nicht auf. Jesus ist bei euch. Jesus hilft uns. Jesus bringt uns weiter. Das ist ein inspirierendes Team, auch in diesen Tagen für 2020. Wo wir wirklich eine Veränderung in dieser Welt erlebt haben, wie selten zuvor in den letzten Jahrzehnten. Geistliche Durchbrüche und Aufbrüche kosten einen Preis. Kosten einen Preis. Das geht nicht nur so, machen wir mal ganz locker. Nein. Und viele Siege, die Gott schenken möchte, werden nicht zu Siege, weil wir zu früh aufgegeben haben. Was wäre gewesen, die Männer wären wieder abgerückt, geschlagen. Die hätten nie mehr jemand zu Jesus gebracht. Aber was hat diese geistliche Erfahrung mit ihnen gemacht? Es lohnt sich. Es lohnt sich, Menschen zu Jesus zu bringen. Es lohnt sich. Denn sie haben durchgezogen, bis er bei Jesus war. Ich bin so dankbar, dass Gott uns Mut macht. Und dass Gott uns heute auch in diesen Tagen lenkt und leitet. Ich möchte auch da nochmal einen sehr, sehr großen Gottesmann zitieren, David Wilkerson, der diese Drogenarbeit damals in New York begonnen hat, als junger, unerfahrener Pastor eigentlich aus dem Dorfbereich, aus ja, er kam aus einem kleinen Dorf von Pennsylvania und ging in die Riesenstadt und hat die Not der Drogenabhängigen gesehen und hat sich mit seiner ganzen Naivität, aber mit einem unglaublichen Gottvertrauen und einem Herz durch Brooklyn da durchgearbeitet. Und es ist diese wunderbare Arbeit, Teen Challenge, entstanden. Und er sagt, lieber Gläubiger, lieber junger Pastor, lieber hungriger junger Mann Gottes, wenn du einfach Gott erleben möchtest, kümmere dich um die Menschen, um die sich keiner kümmern möchte. Keiner! Und dann erlebe und erfahre, was Gott tut. Ist hochinteressant. Dann erlebe und erfahre, was Gott tut. Gebet ist ein Schlüssel. Ich möchte auch das betonen. Der erfahrene Apostel Paulus sagt dem jungen Gemeindeleiter Timotheus in 1. Timotheus 2,1, wir kennen diesen Vers, zuerst und vor allem bitte ich die Gemeinde im Gebet einzustehen, als Voraussetzung, als Basis. Denn die Gegenwart Gottes, die können wir nicht einfach herbeireden. Das ist das Flehen der Gläubigen, das ist die Hingabe und das ist das Gebet, wo den Raum öffnet, wo den Himmel aufmacht und wo die Gegenwart Gottes hineinfließt und er wirken kann. Die Menschen spüren das. So, wir brauchen jeden Beter. Und ich freue mich, wenn ich immer wieder, wenn ich in den Gottesdiensten hin und her bin, wenn das Gebet angekündigt wird. Da geht bei mir das Herz auf. Da geht mir schön, dass ihr eine betende Gemeinde seid und noch viel mehr werden dürft. Ich weiß nicht die Details, aber es ist schön. Das sind Gebetsaktivitäten. Viele Geschwister kann man durch die Corona-Zeit ja da und dort gar nicht besuchen. Und ich bete meistens mit den Leuten am Telefon. Jetzt hatte ich mit einer unserer ältesten Gemeindeglieder. Sie ist wieder im Lockdown. Sie ist schon lange im Altersheim. Jetzt darf sie wieder niemand besuchen. Ach, die war verzweifelt. Die hat mir so leid getan. Unsere liebe Schwester Ilse. Und dann haben wir am Telefon gebetet. Das war herrlich, wie sie Gott angefleht hat. Wie sie zerbrochen war, den Tränen nahen, wie am Telefon einfach der Geist Gottes am Wirken war und wie sie neuen Mut bekommen hat. So betet am Telefon, im Auto, wir können überall beten, mit Maske und ohne Maske, egal. Es macht einen Unterschied. Das Gebet macht einen Unterschied. Menschen in Not. Wir sehen, sie hatten eine große Bürde. Und als dann dieser Mann dort vor Jesus lag, sagt Jesus, und der Text sagt uns, als er ihren Glauben sah, als er ihren Glauben sah. Und das ist genial. Man weiß ja nicht die Details, aber diese Männer sind durchgebrochen. Und dann sagt er nicht, steh auf und geh, sondern er sagt, deine Sünden sind vergeben. Auch interessant. Also wir sehen, die Vergebung der Sünden steht über der göttlichen Heilung und körperlichen Heilung. Dann, auf das möchte ich jetzt heute, die Zeit ist ja schon fast um, ja? Super, wie er das macht. Er hat jetzt nicht sofort, das war nicht der erste Satz, sondern er sagt dann erst im zweiten. Die Pharisäer dann wieder, ja, das ist doch Gotteslästerung. Aber Jesus lässt sich nicht beeindrucken, er lässt sich nicht ablenken. Und dann sagt er, steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause. Und dieser Mann wurde auf der Bahre gebracht und lief als Geheilter. Und ich denke, da plötzlich haben sich die Menschenmassen geöffnet, nachdem die Heilung vollzogen ist. Und dann haben sie plötzlich Gott gepriesen, vorher alles zu. Und das ist auch die geistliche Situation an vielen Stellen. Hey, solange Gott nichts tut und eingreift, die Menschen, keiner will was tun. Es braucht immer wieder Pioniere des Glaubens, Pioniere, die in außergewöhnlichen Situationen, die Stunde erkennen, sagen, wir geben nicht auf, wir halten durch, wir gehen durch. Und sie haben eine außergewöhnliche Entschlossenheit gehabt, diese vier Männer. Und dann heißt es am Ende, da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott. So etwas haben wir noch nie erlebt. Diese Geschichte würde es nicht geben, wenn diese Männer nicht bis zum Schluss durchgehalten hätten, bis dieser Mann bei Jesus gewesen wäre. Und dann hat Gott eingegriffen. Dann war das die Stunde des Herrn. So, wir können nicht alles tun. Wir haben Limitierungen. Wir können nicht das alles tun. Aber unser Job ist es, unsere Aufgabe ist es, die Menschen dahin zu bringen, wo der Herr sie haben möchte. Ich möchte ganz kurz noch das erzählen, vielleicht eine Minute noch. Wir hatten 6 Jahre ein indisches Ehepaar aus der Sikh-Religion in unserer Gemeinde. Sie kamen 6 Jahre. Einmal ging sie in den Sikh-Tempel nach Stuttgart und dann kamen sie wieder zu uns. Sie waren angezogen. Sie sprachen sehr schlecht Deutsch. Wir haben für 6 Jahre gebetet. Gott, hilf uns doch, dass wir irgendjemanden finden, der mit ihnen über den Glauben redet. Wir haben ihnen eine tolle Bibel geschenkt, in Urdu. Sie ist verstaubt. Dann war Februar 2009. Die haben angerufen. Gott hatte zu diesem Mann geredet. Er hatte große Probleme mit Alkohol. Die Ehe war sehr schwierig. Es war ein Altersunterschied von 20 Jahren. Es ist ja eine Ehe, das kann man sich bei uns nicht vorstellen. 4 Tage und dann waren die verheiratet. Also die wurde ja organisiert, die Ehe. Dann haben sie unten geheiratet, dann kamen sie wieder her. Ja, es war sehr schwierig. Sie waren am Ende zerrüttet. Und dann in diesem Februar 2009 kamen sie, riefen an, ja, wir sind verzweifelt. Dann merkst du auch als Seelsorger, ich kann kein Urdu, sie konnten nicht viel Deutsch. Und am Ende habe ich gesagt, ihr müsst den Namen Jesu anrufen. Ihr müsst den Namen Jesu anrufen. Ich kann euch nicht helfen. Es hat mir schon das Herz zerbrochen, aber es war keine normale Seelsorge nur möglich. Und wir haben gebetet, ich habe zu Gott gerufen an diesem Februartag bei uns im Besprechungsraum der Gemeinde. Wenige Wochen später hatten wir Pro-Christ. Ich sehe ein Ehepaar, das hatte ähnliche Gesichtszüge, die dachte, Mensch, die könnten eigentlich aus Indien kommen. Die sehen auch so indisch aus. Habe sie angesprochen, sagt, schön, dass ihr da seid. Wir hatten ein kurzes Gespräch. Es waren Missionare aus Pakistan. Unser Ehepaar, unser indisches war auch da. Sag ich, sprecht ihr Urdu? Ja, wir sprechen Urdu. An diesem Abend durfte ich diese zwei Ehepaare zusammenbringen. In wenigen Monaten haben sie sich bekehrt, haben zum Herrn gefunden, haben sich im Juli 2009 taufen lassen, haben eine radikale Wende erlebt. Die Ehefrau hat nach 10 Jahren, laufen natürlich in Kontakt, da hat sie gesagt, seit wir Jesus im Herzen haben, ist unser Leben so gut geworden. Jesus macht den Unterschied. Es lohnt sich, liebe Gemeinde, es lohnt sich, wenn Menschen Jesus haben. Ja, sie haben ihn erlebt. Dieses Missionars-Ehepaar, und es ist eine tragische Geschichte, es ist unglaublich. 3 Wochen nach der Taufe sind die beide tödlich verunglückt. Unglaublich, unglaublich. Junges, also nicht jung, aber so in meinem Alter, so Mitte 50, Autounfall. Das war ihr letzter Dienst hier auf dieser Erde, dieses indische Ehepaar zum Herrn zu führen. Und dann hat der Herr sie zu sich genommen. Unglaublich, ja. Aber es lohnt sich. Lasst uns beten. Lasst uns einfach auch Gott eine Antwort geben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist. Herr, dass du Gemeinde baust. Herr, und dass du das tust, was du schon immer getan hast, Menschen zu helfen. Herr, wir möchten dich bitten, dass unser Leben, unsere Familie, unsere Gemeinde, wo wir sind, ein Ort ist, wo Menschen in Not zu dir geführt werden. Stärke uns, Herr. Gib uns die Sicht. Helf uns in all unseren Herausforderungen. Segne du dein Werk hier und du wirst es tun. Herr, du hast gute Pläne und Gedanken, auch hier in Albershausen, in diesem wunderbaren Zentrum. Danke, was du gewirkt hast in diesen Jahren, Herr. Und du gehst weiter und führst zum Ziel. In Jesu Namen. Amen. Amen.